Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen bei Achtsam. Wie schön, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Wir beschäftigen uns mit einem guten Leben. Wie können wir gut und gelassen leben, gesund leben? Wie können wir selber auch jeden Tag im Alltag etwas für uns tun? Darum geht es hier. Aber wir sparen dabei auch nicht die schweren Themen aus. Also wir haben schon über Abschied gesprochen und Tod und Krankheiten und verschiedene Therapieformen, die zum Beispiel angewandt werden bei Traumata und so weiter. Also wir gehen auch immer tief ins Thema rein, zumindest so tief, wie man es in einem Podcast machen kann. Und ihr könnt dann, wenn ihr mehr zu einem Thema haben und wissen wollt, dann da, wo wir aufhören, könnt ihr anfangen, quasi in eurer Recherche. Wer ist wir? Das ist nicht das Royal We. Ich spreche jetzt nicht von mir, eurer Hoheit oder so, sondern wir sind Dr. Mai Hung Nguyen. Sie ist Therapeutin, sie ist Psychologin, sie ist Dozentin und Autorin und noch vieles mehr und auch Meditierende. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Und sie hat am Ende einer jeden Folge immer auch eine Übung, die passend zum Thema gestaltet ist, für uns vorbereitet. Da bin ich auch ganz gespannt. Ich bin Diane Hielscher, ich bin Moderatorin, Gründerin, Keynote-Speakerin, Workshop-Leiterin. All diese Dinge zu all diesen Themen, die wir hier besprechen, weil wir lieben diese Themen tatsächlich von Herzen und machen das, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht nur beruflich, sondern wir gehen da auch total drin auf. Das heutige Thema kommt von euch, beziehungsweise von Yvonne. Die hat uns geschrieben, achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse, falls ihr Ideen habt. Da auch, wie immer, noch mal ganz kurz der Disclaimer. Manchmal ist die Idee sehr spitz und dann können wir sie so nicht machen, sondern müssen sie vielleicht einbetten in ein anderes, ich sag mal, etwas größeres Thema oder so. Das kann auch vorkommen. Dann nicht wundern, aber die Themen, die ihr vorschlagt, die gehen nicht verloren. Ich habe eine liebevoll geführte Liste in meinem Handy und da gucken wir immer wieder rein und bedienen uns. Autismus ist unser Thema. Und ich hatte ja eben gesagt, manchmal wird es eben auch ja anspruchsvoll, ne? Und das ist ja tatsächlich ein anspruchsvolles Thema. Yvonne hat es vorgeschlagen und Mai Hung hat quasi die Grundlagen geschaffen, dass wir erstmal lernen, Mai Hung, was ist denn Autismus?
Also Autismus-Spektrumstörung oder kurz ASD, das sind neurologische Entwicklungsstörungen und die sind durch so eine gewisse Schwierigkeit bei sozialen Interaktionen und auch der Kommunikation gekennzeichnet. Es gibt noch weitere Merkmale, wie zum Beispiel so ein atypisches Aktivitäts- und Verhaltensmuster, wie zum Beispiel Schwierigkeiten bei der sozialen Kommunikation oder auch der Übergang von einer Aktivität zur nächsten oder auch die Fokussierung auf Details oder ungewöhnliche Reaktionen auf Sinneseindrücke. Das ist jetzt eine Definition, so allgemein angelehnt an die WHO, aber später gehen wir nochmal näher drauf ein. Die Fähigkeiten und auch Bedürfnisse von Menschen mit Autismus, die variieren und können sich auch im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Es gibt manche Menschen, die können ein absolut unabhängiges Leben führen und andere, die haben wirklich schwere Behinderungen und benötigen auch Pflege und Unterstützung. Und wir können festhalten, seit dem ICD-11 und DSM-5, das sind die internationalen Klassifikationssysteme für Erkrankungen, spricht man nur von Autismus-Spektrum-Störung. Also man sieht es auf einem ganzen Spektrum. Früher war das so, es wurde eingeteilt in frühkindlicher, atypischer Autismus oder auch Asperger-Syndrom. Aber heutzutage sagt man, Menschen sind auf einem Spektrum, wenn diagnostiziert wird, auf diesem Autismus-Spektrum. Genau.
Und das ist wahrscheinlich auch sehr breit gefächert, von ganz leicht bis sehr stark. Du hast das gesagt, manche haben wirklich ja große Probleme im Alltag. Wie oft kommt es denn vor?
Also es hängt von der Studie ab, wo man guckt, aber die Prävalenz liegt so bei 1%, häufiger als man früher gedacht hat. Und die Autismus-Spektrum-Störungen kommen in allen ethnischen und sozioökonomischen Gruppen vor. Bei Jungen ist es circa 4,5-mal häufiger als Mädchen. Diese Zahl habe ich noch gefunden. Und wichtig, du hast es schon am Anfang gesagt, man könnte so 10 Podcast-Folgen nur über diese Störungen machen. Aber wir gucken uns so ein bisschen die Grundlagen an und auch immer vor dem Blickwinkel, der Achtsamkeit. Also wie kann Achtsamkeit dabei helfen? Weil sonst, wir würden diesem Thema natürlich gar nicht gerecht werden. Das ist ja so viel, was man sagen kann.
Ja, es gibt meterweise Literatur zu all diesen Dingen. Aber wir gehen so Schritt für Schritt vor und deswegen ist es vielleicht hier auch hoffentlich toi 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 natürlich interessant für Leute, die auch sagen, ich bin jetzt persönlich nicht betroffen, aber trotzdem kann man ja über die Welt lernen, über die anderen Menschen, über unsere Mitmenschen, über ja unsere Gesellschaft auch. Was sind denn die Diagnosekriterien eigentlich?
Ja, ich habe jetzt hier die Diagnosekriterien aus dem DSM-5 und da ist ein großer Bereich einmal so andauernde Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion und das zeigt sich dann auch in mehreren Lebensbereichen, also nicht nur in einem Bereich, wie zum Beispiel nur Arbeit oder so, sondern in mehreren Lebensbereichen. Einmal so Defizite in der sozial-emotionalen Reziprozität, also gesprochen wird, dass so eine wechselseitige Konversation, dass so ein bisschen Emotionen irgendwie fehlen, ne? Defizite in der nonverbalen Kommunikation. Das ist ein großer Bereich, also diese soziale Interaktion. Dann ein zweiter Bereich, restriktive oder so wiederholende Verhaltensweisen oder auch Interessen und Aktivitäten, die auch besonders sind. Also einmal diese so Stereotype oder wiederholende Sprache, Bewegung oder Verwendung von bestimmten Gegenständen. Also das können auch so motorische Stereotype sein. So ein übermäßiges Einhalten von Routinen, ritualisierte Muster, zum Beispiel immer wieder das gleiche Essen oder Bewegungsrituale oder so eine Fixierung oder Einschränkung auf bestimmte Interessen, wo das sehr intensiv verfolgt wird. Ja. Was auch dazu zählt, ist so eine Über- oder Unterempfindlichkeit bezüglich sensorischer Reize, also gegenüber Hitze, Kälte oder bestimmte Texturen oder auch eine Faszination mit Licht oder so. Und wichtig ist, dass es schon seit der frühen Kindheit besteht. Das ist auch eine neurologische Erkrankung, eine Entwicklungsstörung. Es wird leider nicht immer schon im Kindesalter diagnostiziert. Manchmal wird es auch später diagnostiziert. Und um diese Diagnose zu erfüllen, muss eine Beeinträchtigung vorliegen. Also in irgendeiner Form so ein klinisches Leiden auch. Und dass es nicht durch andere Erkrankungen, zum Beispiel geistige Behinderung oder so, erklärt werden kann. Das sind so grob die Diagnosekriterien.
Und jetzt gibt es ja, ich sage mal, gefühlt ein relativ neues Wort, Neurodiversität, ne? Das spielt da mit rein, das ist quasi der Überbegriff.
Das ist super wichtig, weil nach diesem Verständnis ist Autismus keine Fehlfunktion, sondern eher eine Ausprägung von einer ganz normalen neuronalen Vielfalt. Viele Menschen sagen, das sollte gar nicht so als Störung betrachtet werden oder so ein grundsätzliches Defizit, sondern das Konzept der Neurodiversität sagt, jedes Gehirn ist anders, ja. Und Menschen, die psychisch unauffällig sind, die würde man als neurotypisch bezeichnen, um einfach dem Fakt Rechnung zu tragen, dass es auf diesem ganzen Kontinuum von neuronaler Vielfalt auch eine bestimmte Mehrheit gibt. Also wenn wir diese gaussische Normalverteilungskurve aufzeichnen, dann sind die Neurotypischen so quasi in der Mitte und nicht an den Extremen quasi vertreten. Genau, und es geht darum, weg von diesem Pathologisieren, weg von diesem, das ist krank und das ist normal, sondern es gibt diese Diversität, es ist auf einem Spektrum. Und ich finde das sehr schön, dass das immer mehr normalisiert wird, dass man von Neurodiversität spricht. ADHS gehört zum Beispiel auch dazu.
Und die Sachen, die du eben aufgezählt hast, woran man quasi erkennt, dass es sich um Autismus handeln könnte, sind ja auch bekannt aus Film und Fernsehen. Also ne, ganz früher gab es Rain Man, es gibt aber mittlerweile auch ganz viele andere Serien und Filme, wo vielleicht der ein oder andere Protagonist auch auf dem autistischen Spektrum ist. Deswegen, es kam mir jetzt nicht ganz unbekannt vor, obwohl ich nicht so im Thema bin, dachte ich so, ah ja, okay, das habe ich schon mal gesehen, auch in der Serie und so weiter. Und trotzdem ist es gar nicht so einfach, die Diagnose zu bekommen, ne?
Nee, also es liegt vor allen Dingen daran, dass nicht so viele Diagnostikmöglichkeiten vorliegen. Also ich durfte schon mit Menschen auf dem Spektrum arbeiten und bis die dann die Diagnose gestellt bekommen haben, das kriegt man dann durch einen Psychiater oder spezialisierte Ambulanzen, weil das eine riesige Testbatterie so ist, da vergehen Monate. Also die Wartezeiten, die sind so crazy lang. Also ihr wisst ja schon, die Wartezeiten für Psychotherapie ist teilweise lang, aber wenn das so spezialisiert ist, das ist richtig heftig. Man muss da auch kämpfen und wir werden gleich auch noch sehen, dass Stress halt ein großes Thema ist, ja. Das alles zu organisieren ist für Betroffene gar nicht so einfach. Und ich möchte einfach nur wirklich ja appellieren, bleibt trotzdem dran. Also auch wenn man entmutigt ist, wenn jemand sagt, ja, es dauert ein Dreivierteljahr, aber wenn man direkt dann aufgibt und sich nicht auf diese Warteliste setzt, dann hat man ja gar keine Chance auf diese Diagnose und auch diese Sicherheit und auch so eine Erklärung zu bekommen. Deshalb bitte, bitte bleibt dran. Das ist erstmal abschreckend, aber es kann so entlastend sein und auch dann Empfehlungen zu haben, wie man dann weitermachen kann.
Ich wollte gerade sagen, denn erst wenn man die Diagnose hat und deswegen braucht man sie ja auch, kann man ja dann weiterdenken und weiterarbeiten. Ne? Vorher ist es ja nur so ein, ja, weiß ich nicht, könnte sein. Ne? Und wenn man die Diagnose hat, dann kann man sich die Behandlungsoptionen angucken.
Genau, das ist super wichtig. Und also ich stelle vor allen Dingen heute Behandlungsoptionen oder wir sprechen eher über verhaltenstherapeutische Behandlungsoptionen. Und also bei Kindern zum Beispiel ist es so, wenn die Diagnose besteht, da gibt es auch Lernförderung und so weiter. Das ist total toll. Für Erwachsene, da muss man auch immer ein bisschen gucken, aber es gibt einige Interventionen, die helfen bei Sozial- und Kommunikationsverhalten, also soziale Kompetenzgruppen beispielsweise. Wir hatten erst eine Folge zu sozialen Kompetenzen und es gibt aber spezifische Programme, die nochmal gezielt für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen sind. Und manche arbeiten mit computergestützten Verfahren, also so eine Trainingssoftware, die heißt SCOT, Social Cognition Training Tool. Und da hat zum Beispiel eine Studie über 3 Monate gezeigt, dass es Menschen wirklich hilft, Gefühle in Gesichtern und in sozialen Situationen besser zu erkennen und auch die Funktionsweise des sozialen Gehirns tatsächlich verändert. Also eine Studie von Rosenblau et al. 2020. Und mit diesem SCOT-Training, da können Teilnehmer mit rund 8000 Video- und Audiobeispielen üben, Emotionen zu verstehen, wie die auch im Alltag vorkommen, ne? 40 verschiedene Gefühle. Und das sind halt 3 Module. Videos aus Gesichtsausdrücken, Tonaufnahmen von Stimmen, Filmszenen aus realen Situationen. Und so kann man das einfach lernen. Und das ist, finde ich, sowas Hoffnungsvolles, einfach zu wissen, es gibt etwas und man kann das lernen. Das kann angeeignet werden. Man ist nicht so geboren und dann ist es vorbei oder so, um Gottes Willen, sondern man kann es wirklich lernen.
Toll, ja, ich finde das auch immer ganz hoffnungsvoll, wenn wir das hier herausarbeiten. Und du hast es eben auch schon gesagt, was ganz, ganz wichtig ist, ist ja auch gerade auf dem autistischen Spektrum das Stressmanagement. Also dort zu sein, ist ja purer Stress mitunter. Mhm. Ne? Und da irgendwie auch selbstwirksam zu gucken, wie kann ich damit umgehen, ist ganz wichtig, ne?
Ja, ich habe hier ein Ergebnis von einer Studie mitgebracht von Gawronski et al. 2011 und da wurden Personen auf dem Spektrum befragt, was sie sich eigentlich von so einer Psychotherapie wünschen und welche Erwartungen sie haben. Und es stellte sich da heraus, dass das häufigst genannte Therapiebedürfnis der Umgang mit Stress ist. Also 67% der Befragten wünschten sich Hilfestellung bei diesem Thema. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an die PatientInnen, mit denen ich gearbeitet habe, dann war Stress tatsächlich immer auch ein Thema. Weil man kann schon sagen, Menschen aus dem Spektrum, die sind täglich mit mehr Stressoren konfrontiert. Viele Alltagssituationen, die für neurotypische Personen gar keine Herausforderung darstellen würden, wie zum Beispiel einkaufen gehen, wo super viele Geräusche, Menschen, alles trifft so aufeinander, ne? Oder zum Friseur gehen, Arzttermine vereinbaren, das ist purer Stress. Und ja, wenn man das aber vergleicht, manche Tätigkeiten, die viele Menschen, die nicht auf dem Spektrum sind, also die neurotypisch sind, als langweilig oder stressig empfunden werden, wie beispielsweise so gleichförmige Aufgaben, ordnen, sortieren, Muster erkennen, Texte korrigieren oder sich in ein Thema total zu vertiefen, das mag für neurotypische Menschen stressig sein, ist aber dann für neurodiverse Menschen dann nicht so stressig. Also, dass man nicht nur sieht, okay, das ist so voll das Defizit, sondern die ist einfach nur anders verteilt. Ne?
Und du hast hier auch einen Erfahrungsbericht mitgebracht von einer Person mit ASS-Filterschwäche, die ist 50 Jahre alt. Ich würde da mal Teile von vorlesen.
Gerne.
Vielleicht nicht das Ganze, aber Teile, damit wir da empathisch reinfühlen können und uns vorstellen können, wie sich das eigentlich anfühlt. Also, er sagt: Jeder Tag ist für einen Autisten eine enorme Anstrengung, die sich ein Nicht-Autist, der in der Thematik keine Kenntnisse hat, nicht vorstellen kann. Das beginnt beim Aufwachen mit unerträglicher Helligkeit. Hinzu kommen vielfältige Geräusche, unterschiedliche Bewegungen im Sichtfeld, diverse Gerüche, die durch Fenster von der Küche oder dem Bad vordringen, Empfindlichkeiten gegen viele Materialien auf der Haut. Durch die Filterschwäche, die Autisten eigen ist, kann all das nicht sortiert verarbeitet werden, was bedeutet, dass die Überforderung mit dem Aufwachen beginnt, mit der damit einsetzenden bewussten Wahrnehmung. Diese Filterschwäche bewirkt, dass ein Autist in all den Wahrnehmungen nicht in der Lage ist, diverse Wahrnehmungen als gerade unwichtig zurückzustellen. Das bedeutet, dass alles viel lauter, bunter, heller, geruchsintensiver, Stoffe kratziger oder ähnliches als bei Nicht-Autisten ankommt. Weitere Herausforderung stellt dann die Konfrontation mit anderen Menschen dar. Und später kommt noch ein zweiter dieser Bericht, ne?
Ja, ich danke dir fürs Vorlesen. Ich finde das so wichtig, ne, dass wir uns da reinfühlen, ne, weil wir gucken mit unserer Brille irgendwie auf die Welt und denken, ja, das ist jetzt irgendwie normal. Aber gerade, das hat mir auch in der Ausbildung sehr geholfen, mich nochmal einzufühlen. Und ich habe noch so ein weiteres Beispiel mitgebracht. Also viele Dinge, die ich heute hier dabei habe, die kommen aus einem Behandlungsmanual für hochfunktionalen Autismus bei Erwachsenen, ein verhaltenstherapeutisches Manual, weil unsere HörerInnen, die sind ja genauso nerdig wie wir. Wenn wir so Beispiele haben, schreibt ihr uns E-Mails und sagt, wo habt ihr das her? Ne? Und deshalb sage ich es an der Stelle und wir haben es auch in den Shownotes. Das ist auf Seite 97, wenn ihr ganz genau wissen wollt. Und das ist eine Gegenüberstellung der Wahrnehmung von Alltagssituationen durch neurotypische Personen im Vergleich zu Menschen auf dem Autismus-Spektrum. Also wenn wir jetzt so eine Situation nehmen, Großraumbüro, ja, wie eine neurotypische Person das wahrnehmen würde, dann wird der Vergleich gemacht. Das kann für eine Person auf dem Spektrum so wirken wie eine Diskothek, also in der Disco zu sein, ja, so laut und anders. Oder so ein Einkaufsbummel an einem Samstag, ja, das kann sich dann anfühlen für eine Person auf dem Spektrum wie die Love Parade, also so eine Techno-Parade mit ganz vielen Menschen, also richtig irre.
Oder Smalltalk, Verteidigung der Doktorarbeit vor dem Prüfungsgremium. Also wo dann Menschen, die nicht auf dem Spektrum sind, naja, Smalltalk ist doch nicht schlimm und so. Aber das ist das Gefühl wie, das muss man sich mal reinziehen, Verteidigung der Doktorarbeit vor dem Prüfungsgremium. Es ist total interessant. Oder Händeschütteln, einen noch, weil ich so interessant finde, sinnentleerter Griff in einen schmierigen Klappmechanismus. Das finde ich tatsächlich auch nachvollziehbar, ehrlich gesagt.
Ja.
Also wirklich, ich finde das, ja, also sehr, sehr interessant und sehr eindrücklich eben, um zu helfen, das zu übersetzen quasi. Mhm. Das heißt, ja, es gibt verschiedene Stresssituationen, wir haben es eben gehört, auch in dem Beispiel, die kommen rein durch Augen, Ohren, Nase, Mund, Haut, ne, durch alles.
Ja, also wenn wir jetzt verstehen, dass es so eine Filterstörung ist, dass die ganzen Sinnesinformationen einfach so reinfallen, dann wird das natürlich klarer, warum das zu Stresssituationen führen kann. Sei es Licht, ne, wie auch aus dem Beispiel, so Neonröhren oder so, manche Farben. Das ist dann natürlich auch wichtig für die Therapiesituation, ne? Dann mache ich das Licht irgendwie, habe ich es irgendwie gedimmt da beispielsweise. Oder ja, wenn es zu laut ist, ne, da kann man direkt daraus als Empfehlung diese Noise-Canceling-Kopfhörer. Das ist für viele ein Gamechanger oder so Ohrenstöpsel einfach zu haben, dass man sich davon so abkapseln kann. Nase, intensive Gerüche, wirklich bis zu Schmerzen in der Nase oder so ein Stechen, ne? Oder so eine im Mund, so Empfindlichkeiten für bestimmte Konsistenzen, wenn etwas zu cremig ist oder Stücke oder zu krossig ist oder Temperatur von Essen auch. Und auch die Hautberührungen können generell sehr unangenehm sein. Die Kleidung sollte möglichst dieselbe sein oder so. Und wenn wir das verstehen, aber auch die Betroffenen selbst, dann kann man viel, viel mehr ableiten für den Alltag natürlich. Wenn wir nämlich gar nicht wissen, dass das so ein Stressfaktor ist, dann kann man ja gar nichts daran verändern.
Und du hast auch noch mitgebracht ein Wochenprotokoll, damit man die Stressoren quasi erkennt und da drin auch festhalten kann, was einem gut geholfen hat dabei.
Ja, das ist wirklich wieder so ganz klassische Verhaltenstherapie, denn viele wissen einfach überhaupt nicht, ne, was sind eigentlich die individuellen Stressoren, und da ist jetzt wieder das Wort die Betonung auf individuell. Für den einen kann das Stress auslösen, für den anderen nicht, und dann geben wir gerne so ein ganz klassisches Wochenprotokoll auf, so wie in der Schule von Montag bis Sonntag, und dann kann da eingetragen werden, wie war der Schlaf, wie war die Stimmung von 0 bis 10, 10 ist super gut, ne? Gab es irgendwelches dysfunktionales Verhalten vielleicht auch, gibt es ja manchmal auch, ne, weil es einfach so zu viel ist. Und dann aufschreiben, wenn man gestresst war, was ist denn passiert? Das kann sein, man war einkaufen oder so auf dem Wochenmarkt und dann gab es so eine Reizüberlastung, ein Telefonat, und dann direkt auch aufschreiben, was hat dann geholfen in dem Moment? Also zum Beispiel Fahrradfahren im Wald oder nach Hause gehen, Lieblingsfilm gucken. Ja, oder Bücher sortieren oder irgendwie sowas, ne? Einfach aufschreiben und wirklich dokumentieren. Da lade ich uns alle ein, wie so Detektive zu sein. genau aufzuschreiben. Und dann kann man sehen, ah, stimmt, da und da ist ein Zusammenhang. Und das ist so simpel irgendwie, aber toll. Es funktioniert jedes Mal.
Ja. Tolle Sache. Und dann kann man da ja auch immer wieder das nachvollziehen. Okay, das ist passiert, das ist für mich nicht so gut. Also vielleicht plane ich sowas nur einmal am Tag oder nur einmal die Woche ein oder so. Ne? Da kann man dann damit arbeiten und aus diesem Wochenplan immer die Kraft schöpfen für den nächsten, wenn man eben auch seinen Arbeitstag plant, sein Wochenende plant, seine Abende oder so, dann zu sagen, nee, ich kann auf gar keinen Fall, keine Ahnung, zwei Abende hintereinander ausgehen. Das ist eine absolute Reizüberflutung und Überlastung. Wenn ich da ausgehe, dann brauche ich auf jeden Fall 3 Tage wieder zu Hause danach und so weiter. Ne? Also man kann ja total lernen davon. Sehr gut. Toll. Und dann kann ich Frühwarnzeichen erkennen lernen auch. Ne? Wie bei so einem Thermometer. So, wenn es zu heiß ist, dann schnell was machen.
Richtig, weil viele nehmen es erst wahr, wenn wir sagen, ja, wie bei einem Thermometer von 0 bis 100 Grad, wenn es schon kocht. Viele nehmen es halt erst wahr, wenn es so ganz im kochenden Bereich ist. Also wenn der Körper schon gar nicht mehr kann, ne, wenn man dann schon weinen muss oder so oder gar nicht ansprechbar ist. Und aus diesen ganzen Wochenprotokollen kann man ja langsam schon erarbeiten, da war schon der Stress irgendwie da, aber noch nicht so hoch. Und gucken, was sind denn die Anzeichen bei mir? Also zum Beispiel bei 10, sich eigentlich total gut fühlen. Bei 20, da ist man noch ausgeglichen. Aber bei 50, da fängt schon so eine leichte Nervosität an und genau zu gucken, wo ist denn diese leichte Nervosität? Und dann wirklich von 10 bis 100 in 10er Schritten durch aufschreiben, was sind die Zeichen bei mir? Weil das habe ich auch bei meinen neurotypischen PatientInnen, ne? Vielen fällt es total einfach, den roten Bereich, diesen kochenden Bereich zu benennen. Aber der mittlere Bereich, dieser gelbe Bereich, so wie bei einer Ampel, das ist für viele total schwierig, weil sie da gar nicht so auf den Körper hinhören. Und auch für einige, das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, ist auch der grüne Bereich irgendwie schwierig. Die haben noch nie so drauf geguckt, wie geht's mir eigentlich oder was macht mein Körper eigentlich? Was denke ich, was fühle ich eigentlich, wenn es mir gut geht? Fand ich auch spannend.
Das ist wieder die berühmte Taschenlampe, die man in einem dunklen Wald auf eine Stelle richten kann, um zu gucken, was denn da an dieser einen Stelle los ist, nämlich wie geht's mir eigentlich gerade? Jetzt mal abgesehen von allem, was um mich rum ist oder was die Nachbarn sagen oder die Kollegen oder dass jetzt jemand hupt oder sondern einfach kurz die Taschenlampe in sich reinhalten und selber gucken, okay, wo ist eigentlich grün, wie fühlt sich gelb an und huch, bevor es rot wird, schnell was ändern. Und du hast es eben gesagt, wenn es denn dann rot ist, ne, dann kann es ja ganz schnell zu einem Overload, Shutdown oder Meltdown kommen und dann ist zu spät. Und da, was kann man dann machen?
Also ein Overload, das ist erstmal so, ne, das ist alles zu viele Sinneseindrücke und das kann dann zu einem Shutdown führen. Shutdown meint, dass die Person sich dann innerlich zurückzieht, kaum noch spricht, ins Leere starrt und so im schlimmsten Fall kann es auch zu einem Meltdown kommen. Das ist, wenn der Körper nicht mehr diesen Overload kompensieren kann und dann gibt es so eine unkontrollierbare Stressreaktion des Nervensystems. Das ist extrem anstrengend. Wenn das passiert ist, dann müssen sich Menschen irgendwie 4 Tage oder länger davon erholen, weil das so kräftezehrend ist. Und wichtig ist es da, einen Notfallplan zu haben, den man auch verteilt an Angehörige, damit auch die Angehörigen wissen, was zu tun ist in so einem Fall von so einem Meltdown. Da gibt es ganz, ganz gute Regeln, die habe ich hier auch aus dem Manual, wo Menschen gefragt werden, was sie sich wünschen in so einem Meltdown. Also wichtig, nicht einfach irgendwie unangekündigt anfassen oder so. Natürlich Selbstverletzung verhindern. Also wenn Menschen zum Beispiel so im Meltdown sind, dass sie dann auch den Kopf vielleicht gegen die Wand stoßen oder so und sich selbst verletzen, das natürlich verhindern. Auch wichtig, nur tauschen, nicht einfach irgendwas wegnehmen, ohne einen Ersatz für eine Funktion anzubieten. Also wenn eine Person sich gerade versucht zu beruhigen mit, sei es einem Kuscheltier oder irgendwie sowas, ja, und man nimmt es einfach weg, ja, das kann das alles noch schlimmer machen. Ruhige Bewegungen, auf Augenhöhe sprechen, kurze Sätze und zwischen den Sätzen auch Pausen, also einmal ein- und ausatmen und für jede Handlung, die man tut, einen Grund nennen und diese vorher und währenddessen erklären. Also das ist erstmal so allgemein, was man machen kann. Dann kann man nochmal abchecken, ist die Person gerade reaktionsfähig? Ja, wenn ja, also man ist ansprechbar, dann ansprechen, sagen, was man sieht, ne, und begründen, warum man was auch immer tun will oder wie man helfen will. Genau, und was man noch tun kann, ist, die Person an einen ruhigen Ort zu bringen, Licht ausschalten, die Vorhänge schließen. Also da geht es viel darum, die Sinnesreize, die ja dazu geführt haben, dass es zu so einem Meltdown kam, die zu minimieren, auch Lärm vermeiden, Ohrstöpsel anbieten, ruhig sprechen, habe ich schon gesagt. Ne? Dann gibt es auch so Techniken oder Tipps zur Beruhigung. Eine Jacke oder einen Mantel oder eine schwere Decke drauflegen. Ja, die Umwelt auch berechenbar machen, zum Beispiel sagen, ich komme in 5 Minuten wieder, schöne Ankündigung machen und genaue Beschreibung, nicht so etwas für den Kopf, sondern ein Kissen, ein Kopfkissen oder ein Sofakissen, also ganz genau sagen, was, ja, das gibt auch Orientierung, ne, und ja, und halt einfach zu wissen, das ist eine extreme Erschöpfung, ja, die Person braucht Ruhe und lieber dann ein Taxi rufen oder sowas und gemeinsam dann schauen, ne.
Also teilt die Folge gerne mit Menschen, die ihr kennt, die vielleicht wiederum Angehörige sind von Menschen, die auf dem Spektrum sind. Und ja, das, was du eben beschrieben hast, auch für Angehörige, wie die da sich verhalten können und auch wie sich alle gemeinsam so verhalten können, dass es irgendwie allen gut geht, da ist ja eben auch die Achtsamkeit vonnöten. Ne? Da muss man da dann genau hinfühlen und sensibel sein und achtsam sein für den Moment, für das, was passiert und für was ist eigentlich hier das Problem, ne?
Genau, ja, in solchen Situationen, in solchen, sagen wir mal, Krisensituationen, aber allgemein, ich muss auch sagen, mir macht die Arbeit mit Menschen auf dem Spektrum so viel Freude, weil diese ganzen Dinge, was wir denken, was normal wäre, wird einfach so radikal hinterfragt. Zum Beispiel Witze oder so. Ich habe schon ganz oft Gespräche gehabt, so, hä, was ist denn daran witzig oder warum machen Menschen das eigentlich? Und dann denke ich immer so, ja stimmt, warum machen Menschen das eigentlich? Und das hinterfragt.
Also, ja.
Und ich finde das so interessant, einfach aus der Norm rauszugehen. Und das ist auch es. Letzten Endes bringt es mich immer wieder in den gegenwärtigen Moment und nicht immer mit diesen ganzen Assumptions, wie heißt das, so Vorannahmen reinzugehen oder so. Es challenged mich richtig und das ist eine ganz große Freude, ja. Und aber es hat sich auch gezeigt, dass die Achtsamkeit auch hilfreich sein kann für Menschen auf dem Spektrum. Also um natürlich eigene Gefühle besser kennenzulernen, besser wahrzunehmen. Was sind denn die Frühwarnzeichen, bevor ich in so einen Stress reingehe? Und es gibt Studien, die haben gezeigt, Achtsamkeitstraining mit Menschen auf dem Spektrum hilft ihnen dabei, belastende Gedanken leichter loszulassen, weniger unter Niedergeschlagenheit und Ängsten zu leiden. Eine Studie von Speck 2012. Genau, also auch dieser Abstand zwischen Reiz und Reaktion, der kann gerade für Menschen auf dem Spektrum noch wichtiger sein. Also irgendein Sinnesreiz und zack, direkt kommt so eine physiologische Reaktion. Aber da zu lernen, hey, ich nehme das wahr, ich habe eine kleine Pause und somit auch eine Chance, damit ich nicht in diese Sinnesüberflutung gehe, sondern eine passende Strategie anwenden kann. Oropax, Augen schließen, Abstand suchen oder so. Das kann super bedeutsam sein.
Und jetzt sagen wir hier immer, Achtsamkeit ist auch wichtig, wenn wir zum Beispiel selbst benennen wollen, was wir eigentlich fühlen. Weil nur wenn wir das benennen können, können wir eben auch dementsprechend handeln. Ne? Warum bin ich wütend? Ich fühle mich wütend, aber vielleicht bin ich eigentlich nur ängstlich darunter oder. Ne? Und da eben die Sinne zu schärfen für die eigenen Gefühle. Gefühle sind für neurotypische oder ist für neurotypische Menschen ja eine Sache, aber für Menschen auf dem Spektrum noch mal schwieriger. Ne? Da gibt es einen speziellen Begriff für.
Genau, es gibt also empirische Daten, aber auch klinische Eindrücke weisen darauf hin, dass viele Menschen auf dem Spektrum eine Alexithymie aufweisen. Das ist die Fähigkeit, also Alexithymie beziehungsweise die Unfähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu benennen. Und das, da gibt es natürlich auch verschiedene Ausprägungen. Für die einen ist es extrem schwer, fast unmöglich irgendwie, und für andere, denen gelingt es schon ganz gut, auch da wieder auf einem Kontinuum. Aber das ist eine Schwierigkeit, die immer wieder beschrieben wird.
Da habe ich auch einen Text jetzt hier, den ich mal vortragen kann. Auch ein Erfahrungsbericht von einer Person, die Alexithymie hat. Die ist 55 Jahre alt und ich zitiere mal. Ich habe Alexithymie. Obwohl ich früher rudimentäre und extreme Gefühle erlebte, konnte ich meine Gefühle gar nicht beschreiben. Wenn ich jetzt komplexere oder subtilere Gefühle habe, kann ich sie nur isoliert erleben. Und niemals, wenn ich mit anderen interagiere. Wegen der Multitasking-Probleme, die mein Autismus mit sich bringt. Ich leide auch an einer Art emotionalem Verschwimmen mit anderen. Das heißt, ich nehme die Gefühle anderer wahr und kann sie nicht von meinen eigenen unterscheiden. Es sei denn, ich unternehme eine größere kognitive Anstrengung. Das ist frustrierend und schmerzhaft und ein Grund, warum ich das Zusammensein mit anderen so unglaublich schwierig finde. Jegliche Veränderung in der emotionalen Landkarte von einer Gruppe führt bei mir zu einem Zustand von purem Stress. Manche sagen, Autisten verschwimmen an den Rändern. Für mich trifft das zu. Wo beginne und wo ende ich im emotionalen und sensorischen Sinn und wo beginnt die Welt? Es ist eine schmerzhafte Art zu leben. Und du hast auch eine Liste mitgebracht, dass wir gucken können, wenn ich mich wie fühle, was könnte ich denn dann brauchen, ne, die auch helfen kann für Menschen, die auf dem Spektrum sind.
Genau, das ist wirklich total schön, dass man das ja auch lernen kann. Also da steht drauf, wie zum Beispiel, ich fühle mich, und dann 10, 20 Wörter so, produktiv, unter Druck, ängstlich, gelangweilt, motiviert, fokussiert oder so. Und auf der anderen Seite, auf der Spalte, ich brauche und möchte eine Pause, Zeit allein, reden, Nahrung, Zuspruch, Grenzen setzen, Spaß haben, lachen, geduldig sein. Ne? Und das sich auf den Kühlschrank zu pinnen, immer mal wieder drauf zu gucken und einfach mal zu gucken, aha, stimmt, das und das fühle ich. Und das bedeutet, ich brauche dies und das. Ja. Und das wiederholt sich ja dann auch so. Ne? Und dann das zu lernen, genau das zu benennen und sich dann dementsprechend auch zu verhalten, damit die eigenen Bedürfnisse auch befriedigt werden.
Das sind alles ganz tolle Tools und Tipps, finde ich, die man ganz toll in den Alltag einbringen kann aus der Verhaltenstherapie, hast du gesagt, ne?
Genau.
Super, ja, ganz richtig. Toll. Und du hast aber auch eine Studie dabei, nämlich die Wirksamkeit und Langzeiteffekte der achtsamkeitsbasierten Therapie bei Erwachsenen mit Autismus-Spektrum-Störung. Also genau eben das, was mich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal interessiert hat, der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit.
Das ist von Kipp et al. 2015 und erschien in der Mindfulness, und die haben so eine achtsamkeitsbasierte Therapie angepasst auf Besonderheiten, um darauf besser eingehen zu können. Beispielsweise haben sie Metaphern so weggelassen oder mehrdeutige Sätze oder sehr umfangreiche kognitive Elemente, und wir kennen ja dieses Programm, was normalerweise 8 Wochen dauert, das haben die nochmal verlängert auf 9 Wochen, und auch der 3 Minuten Atemraum, eine Atemmeditation, wurde verlängert auf 5 Minuten, damit sich die Menschen einfach mehr Zeit lassen können. Und sie haben untersucht, ob dieses angepasste Achtsamkeitsprogramm mit Menschen auf dem Autismus-Spektrum denen auch helfen kann, ne? Dass die psychischen und auch psychosomatischen Symptome verbessert werden. Es war eine Stichprobe von 50 TeilnehmerInnen mit einer offiziellen Diagnose. 3 Messzeitpunkte. Die haben unterschiedliche Dinge gemessen. Einmal die psychologischen und psychosomatischen Symptome, Rumination, also wie stark diese Menschen gegrübelt haben, und auch den positiven Affekt. Und im Ergebnis zeigte sich, dass das Grübeln abnahm und der positive Affekt signifikant zunahm. Und dass diese Effekte auch stabil noch 9 Wochen nach dem Ende des Trainings messbar waren, also dass es eher längerfristige Effekte gibt. Ich muss sagen, zu kritisieren ist natürlich einmal die kleine Stichprobengröße, aber auch, dass es keine Kontrollgruppe gab. Also spannend wäre es ja nochmal zu gucken, was ist, wenn die jetzt irgendwas anderes außer Achtsamkeit irgendwie trainiert hätten, hätte es die gleichen Effekte gegeben. Das fehlt dann einfach noch, aber da bin ich doch optimistisch, dass es in der Zukunft auch weitere Studien dazu geben wird.
Hier bei uns im Podcast wieder der Aufruf, mehr Studien dazu zu machen, weil wenn wir auch mehr Material haben, dann können wir noch mehr darüber reden. Ja, toll, aber was auf jeden Fall auch hängen bleibt, ist, wie viel man machen kann, ne?
Ja, und deshalb bleibt dran, sobald ihr die Diagnose habt, kann nochmal wirklich gezielter geguckt werden, und das ist ein Weg, wenn man da lernen kann, Tools, die so ganz, ja, Stressbewältigung zum Beispiel, das ist eigentlich kein Rocket Science irgendwie so, ne, aber auch die ganzen vielen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, um Emotionen zu lernen, was bedeutet das eigentlich, soziale Kompetenzen, das ist einfach total cool und wirksam vor allen Dingen auch.
Und jetzt bin ich gespannt, was du für eine Übung mitgebracht hast.
Ich habe jetzt eine geleitete Meditation geschrieben zur Stressbewältigung. Also das ist, um einfach eine kurze kleine Pause im Alltag zu haben. Genau.
Super. Das hilft immer. Das ist immer sehr, sehr gut. Dann, wie gesagt, teilt diese Folge gerne mit Menschen, die genau diese Informationen gerade brauchen. Dieses kleine Fensterchen, was wir hier öffnen in unserer Sendung, in unserem Podcast. Vielleicht habt ihr da ein paar Inspirationen, die euch wirklich im Alltag auch helfen, oder eben die Literaturangaben oder so oder irgendwas, wo ihr sagt, oh, da will ich noch mehr von wissen, da recherchiere ich noch weiter oder so, dann freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Danke fürs Zuhören, danke fürs Inspirieren lassen, danke fürs Weiterleiten. Und wenn ihr dann also auch bereit seid für eine kleine Anti-Stress-Insel in eurem Alltag, dann macht es euch gemütlich, sucht einen ruhigen Ort, setzt euch hin, legt euch hin. Und ich sage dir, Mayong, vielen Dank natürlich für all diese sinnvollen und hilfreichen Informationen und für die Übung. Und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, die du üben kannst, um dir selbst eine kleine Pause zu schenken. Begib dich an einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist. Wenn es für dich angenehm ist, kannst du deine Augen schließen. In dieser Übung musst du nichts erreichen. Leg nun deine Hände auf deine Bauchdecke. Dadurch kannst du die Bewegungen, die dein Körper während der Übung macht, noch genauer spüren. Achte darauf, wie sich beim Atmen deine Bauchdecke unter deinen Händen hebt und wieder senkt. Beobachte, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Wenn du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, akzeptiere das. Es ist ganz normal, dass Gedanken abschweifen. Bringe nun deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Atem. Achte darauf, wie Luft in deinen Körper hineinströmt und mit der nächsten Ausatmung wieder herausströmt. Nun richte die Aufmerksamkeit auf deine Füße und spüre den Kontakt zwischen deinen Füßen und dem Boden. Spürst du den Boden mit den Zehen, mit den Fußballen oder eher mit der Ferse? Wie fühlt sich der Boden an? Hart oder weich? Nun kehre mit deiner Aufmerksamkeit noch einmal zurück zu deinem Atem und beobachte noch einmal, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Mit jeder Ausatmung entspannst du immer mehr. Atme noch einmal tief ein und aus. Wir kommen zum Ende der Übung. Auch im Alltag kannst du dir immer wieder einen Moment der Ruhe gönnen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.